Studio B, Lobpreisung und Verriss. Von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Schramm und Herrn Falschgold. Heute zwei Bücher über die schönste Sache der Welt: Fußball. Irmgard Lumpini las Klapperzahns Wunderelf von Eduard Bass und Hesch rezensiert Schwarzer Hals, gelbe Zähne von Veit Petzung.
Eduard Bass, Klapperzahns Wunderelf. Nachdem in der Vergangenheit schon verschiedene Aspekte des Fußballuniversums bei Studio B beleuchtet wurden, erwähnt seien hier Bill Baffords Geil auf Gewalt, Tatort Stadion und Oliver Kahns dubioses Ich, Erfolg kommt von innen, stellen wir heute ein Kinderbuch zum Sujet vor, welches in 8 Jahren dann derer 100 auf dem Buckel haben wird. Empfohlen von Herrn Falschgold als geliebte Lektüre aus seiner Kindheit, nahm ich die Neuübersetzung aus dem Arco Oka Verlag zur Hand, den originalen Untertitel des Buches ignorierend, der da heißt »Eine Geschichte für kleine und große Jungen«. Eduard Bass, 1922 erstmals veröffentlichte Geschichte, die Genres ignoriert, schreibt über die schönste Sache der Welt. Vordergründig ein Märchen mit absurden Zügen, berührt Eduard Bass viele Aspekte, die spieltechnisch, politisch und gesellschaftlich den Raum schon damals durchdrang, der sich Fußball nennt. Der alte Traum, über Erfolg im Fußball den Ausweg aus der Armut zu finden, ist der Ausgangspunkt. Zitat: Es war einmal ein armer Häusler, der hieß Klapperzahn und hatte 11 Söhne. In seiner Armut wusste er nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. Deshalb machte er aus ihnen eine Fußballmannschaft. Zitat Ende. Eduard Bass' Liebe zum Spiel ist der rote Faden, der sich durch das schmale Buch windet, das neben dem eigentlichen Märchen ebenso eine Sportreportage, ein Märchen im Märchen, die berühmtesten Mannschaften der damaligen Zeit, Betrachtungen zur Monarchie und Demokratie und die Diskussion darüber, aus welchen Motiven Fußball gespielt werden darf, sollte oder gar nicht darf, enthält. Gleich zu Beginn, wenn Eduard Bass das Trainingspensum der Klapperzahn-Elf beschreibt, wird klar, dass das Spiel der Spieler ein komplexes Gebilde aus Technik, Taktik, Fitness und spielerischen Fähigkeiten ist und nicht nur sinnloses Rumgerenne. Auf 2 Seiten erfährt man dann so viele Fachbegriffe, dass anschließend mühelos eine alkoholgeschwängerte Kneipendiskussion auf leicht höherem Niveau bestritten werden kann. Nach 3 Jahren harten Trainings dürfen die Jungs dann in der 3. tschechischen Liga antreten, gewinnen mit 39-0 ihr erstes Spiel, steigen anschließend auf und gleich noch einmal, bis sie sich mit den besten Teams der damaligen Zeit in der Tschechoslowakei messen dürfen. Im Anhang des Buches finden sich neben einem schönen Nachwort und Biografie des Autors und der Zeichner umfangreiche Fußnoten, in denen man nachschauen kann, an welche Stelle Eduard Bass auf konkrete historische Teams und Ereignisse einging und welche fiktiv bzw. stark verfremdet sind. Anschließend geht die Klapperzahn-Elf auf Europa-Tournee und gewinnt auch hier alles. In Madrid fallen sie fast einem hinterhältigen Plan zum Opfer, der vorsieht, so viele von ihnen zu faulen, dass man selbst nicht im Abseits steht. Abschluss und Höhepunkt dieser Reise ist das Spiel in England, genauer gesagt gegen den Town AFC Huddersfield, der zu Beginn der 1920er Jahre seine größten Erfolge feierte und sowohl Meisterschaft als auch Pokal errang. Hier wechselt Eduard Bass von der Märchenform zur Reportage, in der ein englischer fiktiver Sportreporter seinen Bericht übers Telefon diktiert und zwischen Wunschdenken, der Überlegenheit der Engländer und dem tatsächlichen Geschehen, der der Montage Huddersfields durch die Klapperzahnelf hin und her gerissen ist. Der Autor Eduard Bass wurde 1888 als Eduard Schmidt, Sohn eines deutsch-böhmischen Bürstenfabrikanten, geboren, der sich nun aber zur tschechischen Nation zählte. Er arbeitete als Sänger und Rezitator im Kabarett und später als Journalist. In der nach dem Ersten Weltkrieg neu gegründeten Tschechoslowakei erlebte der Fußball einen rasanten Aufschwung. Führend waren die Hauptstadtclubs Slavia und Sparta, deren abwechselnde Titelgewinne nur 1927 vom Lokalrivalen Viktoria Tschischkow unterbrochen werden konnten. Der im Land vorherrschende, auf spielerische Feinheiten und gute Technik wertlegende Stil wurde, da auch in Österreich und Ungarn gepflegt, als Donaufußball gewürdigt. Eduard Bass war nicht nur Fußballliebhaber, sondern auch ein überzeugter Demokrat. Dies wird besonders deutlich, wenn der alte Vater Klapperzahn in einer Privataudienz dem englischen König erklärt, dass er nichts von vererbten Rechten im Allgemeinen und Entscheidungen Einzelner für das Schicksal vieler im Besonderen hält, sondern eine Fußballmannschaft bevorzugt. Dem englischen König leuchten diese Argumente ein und er schlägt die Abschaffung der Kriege bei gleichzeitigem Ersatz durch Fußballmatches auf internationaler Ebene vor. Das Geheimnis des Erfolgs im Fußball erklärt Eduard Bass nicht mit den technischen Fähigkeiten und Überlegenheiten des Teams. Er schreibt, Zitat: Das wahre Geheimnis der Klapperzähne kriegten sie nicht mit. Das war die Überlegenheit an Seele und Gefühl, die unbedingte und uneigennützige Hingabe, in der einer dem anderen beistand, die wahre, echte Brüderlichkeit. Zitat Ende. Nur, damit hier keiner auf blöde Gedanken kommt, so schwülstig ist nicht das ganze Buch. Und manchmal sind Ausdrücke voller Pathos näher an der unerklärlichen Wahrheit dran als nüchterner Realismus. Dann gibt es auch ein ganz großartiges Fußballlied, was die Dresdner gern mal auf irgendeine Melodie einführen könnten. Das geht so. Weiße Linien leuchten auf dem grünen Rasen. Jeder wird es büßen, will er mit uns spaßen. Ehe der fremde Torwart seine Pranken streckt, klingelt schon der Schuss und der Ball im Netz sich reckt. Stopp, Schuss, pfeif schon, es soll rappeln im Karton. Stopp, Schuss, pfeif schon, ein Tor die Sensation. Wenig später treffen die Jungs der Klapperzahnelf auf einem Spaziergang vier kleine Jungen und wollen mit ihnen Fußball spielen. Doch einer der Jungen weigert sich, denn er spielt um die Ehre, die anderen für Geld. Mit Profis spiele er nicht. Diese Begegnung führt zu einer großen Krise der Mannschaft und sie beschließen tatsächlich, mit dem Fußball aufzuhören. Hier zieht Bass die pädagogische Keule und erklärt, dass der Fußball nur Sinn macht, solange er Spaß macht und noch keine Arbeit ist. Darüber ist natürlich zu streiten, aber immerhin wäre es dies wert. Natürlich geht das Fußballspiel weiter und Eduard Bass haut dem Lokalpatriotismus noch eins in die Fresse, singt ein kleines Loblied der Emanzipation und spinnt ein fantastisches Märchen, in dessen Verlauf die Jungs der Klapperzahnelf lernen müssen, dass die Welt ein schlechter Platz sein kann. Die Passage, in der die jungen Leser ins ordentliche Faulen eingeweiht werden, möchte ich nicht vorenthalten. Wenn ihr geht oder langsam lauft und euer Gegner neben euch ist, haut ihr ihm schön mit der Ferse um. Schaut her, so. Der rechte Fuß geht vorwärts, jetzt tritt er auf. Aber jetzt hebt ihr die rechte Ferse statt des linken Fußes. Ihr steht nun auf den Zehenspitzen und dreht den rechten Fuß so, dass die Ferse nach außen zeigt. Damit habt ihr euch um ein Tempo verspätet. Genau bei diesem Tempo hat der Gegner den linken Fuß gehoben und geht damit nach vorne. Aber statt mit ihm aufzutreten, stolpert er über eure Ferse und fliegt zu Boden. Und jetzt noch ein großartiges Umlegen von hinten. Der Kerl läuft vor euch, ihr dicht hinter ihm her, gebt Acht auf seine Beine. Den linken Fuß hat er jetzt hinten, er hebt ihn an, der Fuß ist ganz in der Luft, aber immer noch hinten. In diesem Augenblick stoßt ihr ihn mit der Fußspitze am äußeren Rand oder in Richtung Ferse oder Knöchel. Das ist einerlei. Am besten ist es, in die Spitze zu treffen. Das Bein eines nichtsahnenden Menschen ist in der Luft lahmgelegt. Euer Stoß rückt es um 5 cm nach rechts, aber dabei vollendet es seine Vorwärtsbewegung, gerät aber etwas aus der Richtung. Und anstatt, dass der Fuß auf dem Boden landet, trifft er so mit dem Riss die Wade des eigenen rechten Beines, verhakt sich und der Bursche saust zu Boden und kann sich bis an sein Lebensende nicht erklären, wie das kam. Und damit haben wir unseren Bildungsauftrag für heute erfüllt. Zwei Wermutstropfen gibt es dann doch für mich. Zum einen haben die spärlich auftretenden Frauenfiguren überhaupt keine Ahnung vom Fußball. In einer Diskussion mit Herrn Falschgold stieß ich dann auf die wahrscheinlich weit verbreitete Annahme, dass Frauenfußball ein Phänomen der Neuzeit ist. Welches nicht verwundert, hatte der DFB doch bis 1970 den Vereinsfußball für Frauen mit der Begründung des Schwindens der weiblichen Anmut und des Schadens für Körper und Seele verboten und lenkte erst ein, als die Frauen sich außerhalb von UEFA und DFB zu organisieren begannen. Der Autor Eduard Bass richtet zwar seinen Blick wiederholt auf das als Mutterland des Fußballs propagierte England. Hier gab es jedoch, insbesondere durch den Ersten Weltkrieg bedingt, in fast jedem größeren Ort Frauenteams, deren Spiele große Zuschauerzahlen anlockten. So wurde zum Beispiel 1920 das Spitzenspiel zwischen den Dick Curse Ladies und den St. Helens Ladies in Everton von 53.000 zahlenden Zuschauern verfolgt. Der zweite Wermutstropfen ist die Charakterisierung der im Verlaufe der Geschichte auftauchenden Kannibalen als, Zitat, abscheulich wild tätowierte Schwarze, Zitat Ende. Das Kennzeichnen von angsteinflößenden anderen hätte sicher auch ohne den offenen Rassismus gelingen können. Unklar ist hier jedoch, inwieweit sich das Übersetzerkollektiv überhaupt damit auseinandergesetzt hat und ob diese Passage eventuell schon abgemildert wurde. Unabhängig davon empfehle ich Klapperzahns Wunderelf für alle Jungen und natürlich auch Mädchen als Pflichtlektüre.
Schwarzer Hals, gelbe Zähne. Von Veit Pezuk. Mein Sohn Elf fährt Stuntscooter. Skatet wie der Teufel. BMX-Rad fährt er auch. Und wenn die demnächst noch was Neues rausbringen, egal. Jedenfalls hängen wir oft am Lingner rum. Ich schlotze ihm zu, wenn er über die Skaterbahn pest, lese dicke Wälzer über John F. Kennedy und betrinke mich entspannt. Eines Samstagnachmittags sammelte sich ein paar Meter weiter eine Truppe Dresdner Ultras vor einem Spiel von Dynamo. Damit ihr euch das vorstellen könnt, ich sehe ein bisschen aus wie ein Boxsportreporter aus Dallas, Texas, allerdings aus der Zeit so um ca. 1962, mit Hut und schmalen Schlipschen, dazu auch noch in Cowboy-Boots. Alles in allem wohl ein ziemlich krasser Aufzug für junge Kerle, die eher Umbrot-Sweatshirts bevorzugen. Und na klar, ich bekam von den Jungs ein paar Blicke ab, als wäre ich vom Mars oder so. Also war etwas Aufblustern angesagt, einen auf dicke Hose machen. Stellte mir vor, ich wäre mindestens ein Mafia-Killer. Batman ist ja Kindergarten. Tatsächlich hatte ich natürlich den Arsch voll. Horden von jungen Typen mit Wut in den Augen lösen bei mir zuverlässig Anfälle von Blähdurchfall aus. Diesen von der Art, wo man nicht weiß, ob's nass rauskommt. Comprende? Von den kampferprobten Schisser, also Flucht nach vorn. Das Männlein mit Hut schlurfte betont lässig zu dem Pulk hin und fuck, bekam es doch tatsächlich hin zu fragen, gegen wen spielen wir denn heute? Mindestens 7 Augenpaare nahmen mich ins Visier und wurden dunkelgrau. Wir? Hackst du Pansen? Okay, abgelaufen und Ende. Und ich, Spast, fand die Bildschlagzeile damals doch selber voll zum Kotzen, von wegen, wir sind Weltmeister und so ein Scheiß. Veit Pezuk, welcher das vorliegende Buch zusammenstellte, hat kein Glaubwürdigkeitsproblem. Er ist mit Dynamo aufgewachsen, aber selbst für ihn war es am Anfang nicht so einfach, mit den Jungs ins Gespräch zu kommen. du gehörst dazu oder eben nicht. Gründe für gesundes Misstrauen sind reichlich vorhanden. Die einseitige Berichterstattung deutscher Printmedien, grundsätzlich mit dem Fokus auf tatsächliche oder angebliche Gewaltexzesse, diese nach dem immer gleichen Schema laufende Instrumentalisierungskrütze, das kennen und hassen die Fans bis zum Erbrechen. Ein schier endlos schwallender Strom aus einseitigem, immer fein zugespitzten und, na klar, grundsätzlich von Außenstehenden abgelassenem Dünnschiss. Irgendwie habe ich es heute rektal. Der Punkt ist, über das Buch Schwarzer Hals, gelbe Zähne hat sich eigentlich niemand auszulassen. Es gehört den Fans. Purer, ungeschönter Hardcore, Punkrock. Saftet wie Atze die Schreibe, weil diejenigen zu Wort kommen, die wissen, wovon sie reden. Dieses Buch ist alles, was war und wie es sein sollte, bevor jeglicher Ausverkauf einsetzt. Und der lässt ja bekanntlich, egal in welchem Business, nie lange auf sich warten. Pezuk führt in dem Buch Interviews mit Fan-Urgesteinen von Dynamo, mit Dresdner Ultras, aber auch mit Polizeieinsatzkräften. Und er stellt einfach die richtigen Fragen. Das muss man erstmal schnallen, wie da man sich selbst zurückhält. Nirgends ein Werten oder Moderieren für die liebe Außenwelt, so schön voyeuristisch und reiserisch, wie die Pressehainis das sonst angehen, kein Reingewasche oder eine wie auch immer geordnete Rechtfertigung für irgendwas in Richtung interessierte Öffentlichkeit. Den interviewten Jungs ist und bleibt eh scheißegal, was irgendein Gutmensch von ihnen denkt. Aber sie gewähren hier einen einzigartigen Einblick in ihre Sicht der Dinge, beweisen einen erstaunlichen Sinn für Humor, sowie auch für die speziellen Unterschiede unter den einzelnen Fangruppierungen. Und sie offenbaren einen salsa-scharfen Riecher für alles, was nach kommerzieller Ausschlachtung stinkt. Veit Pezuk gelingt mit Schwarzer Hals, gelbe Zähne nichts weniger, als die Ehre des Journalismus wenigstens einmal in gefühlten 1000 Fällen ordentlich hochzuhalten. Egal, was du hier sonst so für ein Schmierblatt aufschlägst, meistens hast du null Info, aber dafür endlos Meinungsmache. Von Typen, welche viel zu lange schon keinen Blowjob mehr hatten. Und Pezuk gelingt noch etwas anderes. Er legt eine Chronologie der Geschichte der Dresdner Fankultur vor, welche über reine Spielstände, glorreiche Auf- und bittere Abstiege sowie die schlichte Identifizierung mit einer Mannschaft über den Verkauf von Fanartikeln weit hinausgeht. Die Geschichte eines Lebensgefühls. In einem FAZ-Bericht zum vorliegenden Buch steht's voll auf die 12. Ich zitiere: Bücher von Fußballfans und über Hooligans gibt es viele. Besonders aufregend sind sie oft nicht. Hier wird aber eine Mentalitätsgeschichte von später DDR, Wende und wiedervereinigten Deutschland daraus. Und es ist große, erschütternde Protokollliteratur, wie es sie seit den 70ern nicht mehr gegeben hat. Es ist das, was man hört, wenn man ein Stadion dröhnen hört. Und wenn dann einer die einzelnen Stimmen herausfiltert und nach ihren Geschichten und Ansichten befragt. Zitat Ende. Was ist das eigentlich? Fan sein. Sicher für jeden was anderes. Für manche Leute jener Teil ihres Lebens, welcher sich zu Deutsch Freizeit schimpft. Eine Sache unter vielen anderen, welche das Leben so ausmachen. Eben gute Unterhaltung. Vor allem, wenn's gut läuft. Aufstieg, Sieg und nur Zwehe vor einem am Bratwurststand. Für andere bedeutet ein Fan zu sein alles. Auch und gerade, wenn's scheiße steht. Und diese in meinen Augen wirklichen Fans, die werden dann aktiv, organisieren sich, entwickeln Rituale, die nur sie verstehen. Weil nur für sie sind sie da. Sie schieben ihre Mannschaft an. Ja, mehr noch. Sie kämpfen mit. Zitat eines Dresdner Ultras aus dem Buch. Ich würde sogar behaupten, wir holen dem Verein auch den ein oder anderen Punkt mit der Masse und Stimmung, die bei Dynamo herrscht. Ich denke, wenn die Spieler wie in München so eine schwarz-gelbe Wand hinter sich haben, dann wissen die auch, wofür die rennen. Gerade auch die jungen Spieler, die herkommen, sind schon wirklich fasziniert, wie es hier abgeht. In den letzten 10 Minuten, wenn es nochmal eng wird, sitzt da keiner mehr. Da steht die ganze Hütte und brüllt. Ich denke, die Jungs kriegen da nochmal ordentlich Wind und der Gegner auch leichte Beklemmung im Darmbereich. Zitat Ende. Da haben wir es wieder. Darmbereich. Zieht sich heute scheinbar durch den ganzen Text. Und dabei sind wir bei der braunen Soße noch gar nicht mal angelangt. Zurück zum Fan-Sein. Fan-Sein. Teil von etwas sein. Ich glaube, es geht letztendlich um Zusammenhalt. In guten und in schlechten Zeiten. Kannst du eigentlich auch mit deiner Frau haben. Steht ja so im Ehegelübde. Ist aber eher selten. Oder in einer Band. Da ist es auch der blanke Wahnsinn. Und da kenne ich mich aus. Die Beatles haben mal, angesprochen auf ihren Erfolg, so geantwortet. Weil wir vier waren. Dieses Gefühl einer verschworenen Gemeinschaft findest du auch unter Soldaten im Kampf. Die kämpfen nicht für das Gesülze ihrer Generäle oder von irgendwelchen im Trockenen sitzenden Politikern, welche alle von einer großen und natürlich immer gerechten Sache faseln. Nein, sie kämpfen für den Mann neben sich, an ihrer Seite, für ihre Einheit, die Kompanie. Wenn sie dann allerdings noch wissen, wofür das Ganze gut ist, so wird sie nichts aufhalten. Irgendeinen Sinn muss das Leben doch haben. Für viele junge Leute in Dresden hat es aber keinen. Jobs sind dünne gesät, ohne Kohle bist du bei fast allem draußen. Wenn du auch noch ein Querkopf bist, nicht so schön geräuschlos funktionierst, ja am Ende noch irgendwas wirklich Wildes in dir hast, dann kriegst du eine rote Karte und kannst zum Arsch anschlurfen. Was ist doch gar nicht so, es liegt an jedem selbst, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. No, no. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist mittlerweile auch schon fast im Atlantik untergegangen und der Scheißspruch treibt auf dem Wasser in einer Tonne Plastimüll, Friendo. Und schon mal dran gedacht, dass ein 20-Jähriger manchmal einfach keinen Bock auf Differenzierung hat? Für den zählt das gottverdammte Lebensgefühl hier und das ist für die meisten Kotze. Also suchen Sie sich was, was Ihnen gehört. Gleiche Interessen, gleiches Ziel, verschworene Gemeinschaft und fertig ist die Laube. Nenn es eine Family, wenn du so willst. Und diese Familie, die wird dann auch verteidigt. Und für so manchen jungen Kerl im Osten, der immer noch hört, dass er das und das nicht hat oder so scheiße ist, bedeutet es noch etwas anderes. In der Energie eines Schlags mit der Faust mal für eine Sekunde wenigstens frei zu sein. Selber zu entscheiden, ob es auch paar zurück in die Backen gibt. Kannst du alles finden, wie du willst? Soll der Staat doch die Jugend im Osten endlich fördern? Gerne auch die sogenannte Unterschicht in Prohlis und Gorbitz und nach einer Weile mal wieder ein paar Interviews mit der Bullerei zum Thema Jugend und Gewalt führen? Da wird der Zusammenhang dann sicher von irgendeinem Soziologen völlig neu entdeckt werden und er darf dann nach Frankfurt am Main zum Kongress fliegen. Wem nun allerdings die soeben beschriebenen Zusammenhänge als zu simpel erscheinen und mir als Außenstehenden ist natürlich völlig klar, worauf sich der eine oder andere Außenstehende nach dem Lesen des Buches zuallererst drauf stürzen wird, hier nochmal Klartext zum Thema Verherrlichung von Brutalität, dem Ausleben von körperlicher Gewalt und so weiter. Auftritt der erlebnisorientierte Fan. Siehe auch und im Buch explizit drauf eingegangen, ein gewisser Samstag anno 2002. Mist, es bleibt leider simpel und einfach, siehe auch Aggressionspotenzial. Das ist drin im Menschen, muss manchmal raus. So wie ficken wollen. Einschub und nur damit das klar ist, zur Prostitution gezwungene Frauen, für Freier wie Zuhälter bitte ein kräftiger Tritt in die Eier. Hingegen freiwillig als Prostituierte arbeiten jungen Damen gebührt, und zwar jeder Einzelnen anteilig, der fucking oder genau der Fick-Friedensnobelpreis. Wird wohl nie einer herausfinden, wie viele Vergewaltigungen die Ladies tagtäglich so verhindern. Und so ist es auch mit dem Gekloppe. Mit der Gegenseite, welche auch Bock drauf hat, eine prima Sache. Natürlich nur, solange die Dynamo-Fans die Oberhand haben. Kleiner Scherz. Und Spaß beiseite. Rassisten und Nazi-Geficke wünsche ich die nigerianische Mannschaft mit vollstem Körpereinsatz auf den Hals. Die können bei Herrn Lahm gerne nachfragen, wie sich das so anfühlt, in vollem Lauf umgenietet zu werden. Apropos umnieten. Unbeteiligte sollten auch heil bleiben, weil, das sind, wie der Name schon sagt, eben Unbeteiligte. Bleiben noch die Bullen. Niemand wird gezwungen, zum Beispiel Fahrkartenkontrolleur zu werden. Und nun ja, zum Bereitschaftspolizisten unter dem verehrten Herrn Markus Ulbich muss man eben auch ein bisschen geboren sein. Etwas von einem Krieger sollte da schon im Genpool herummeandern und manchmal gibt's dann eben auch mal was auf den Helm. Zum Schutz von nochmal Unbeteiligten und wenn es denn so laufen würde, hätte die Staatsmacht theoretisch allerdings der Arsch aus ihren Sinn. Oft stecken die aber gerade da, wohl im Stau oder so. Am Ende läuft's darauf hinaus, wer sät, wird ernten. Don't take your gun to town von Johnny Cash erzählt in klaren Worten die alte Geschichte. Wer das Messer und wie in dem erwähnten Song die Knarre zieht oder in DD eben Steine gegen Einsatzkräfte schleudert, der kann auch sein Gebiss einbüßen. Dann sieht er halt scheiße aus und die Vivi Asprolis geht lieber mit Ronny mit. So, Das Rad am Ende wieder etwas kleiner gedreht. Meistens ist es doch einfach mal provozieren. Auf den Fahnen riesengroß Elbkaida. Brutal Fans, Dynamo Dresden, geile Scheiße. Die Medien und der normale Schöngeist und Freizeitfan wittern tiefere Bedeutung. Politisch Inkorrektes, böse, böse. Genau, es ist einfach Fun, Alter. Dynamo. Dynamo. Für mich, zusammen mit meinem Sohn L, MDR Info Direktübertragung hören. Schreien, wenn die endlich mal wieder siegen. Mitfiebern. Nicht dazu zu gehören, kein Problem. Die Welt von schwarzer Hals, gelbe Zähne, ist nicht meine Welt. Hab meine eigene, die der Musik. Das Brennen aber, für etwas zu brennen, sei es für was auch immer, das macht den Unterschied aus. In einer immer faderen, beschisseneren Welt, in der es nur noch um Besitz zu gehen scheint. Veit Pezuk hat ein Hammerbuch vorgelegt. Der Mann sollte mal kaltblütig von Truman Capote lesen und einen guten Roman schreiben. Frauen und Männer mit Eiern, ob nun innen oder außen, die braucht das Land, Mann.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand, and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town."
Thank you.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Höschram und Herrn Falschgold, musikalisch unterlegt und verbunden durch Frank Schöbel, Johnny Cash, Frankie Goes to Hollywood und Dolly D. Informationen zur Show und alle Sendungen und Rezensionen als Podcast gibt's im Netz auf studiob.falschgold.net. Musik ist unsere Reise gehen und wir sind mit dabei.